HR Info. Das Interview.
Mit Hadi Radwilas. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Erbe eines großen Unternehmens und kurz bevor Sie es übernehmen sollen, geht's in die Binsen. So ist es nämlich Hans Schöpflin ergangen, Erbe des Versandhandelsunternehmens Schöpflin. Heute unterhält er mit seinen Geschwistern zwei Stiftungen, kämpft unter anderem gegen Drogensucht und für eine gerechtere Gesellschaft. Doch der Weg zum Philanthropen war ein steiniger Weg. Wie der Verlust seines Erbes, der Neuanfang in den USA und schließlich ein schwerer Schicksalsschlag seinen Lebensweg geprägt haben, darüber habe ich mit Hans Schöpflin gesprochen und viel erfahren über einen wachen Geist und ein Stück deutsche Wirtschaftsgeschichte. Hans Schöpflin in HR Info, das Interview. Herr Schöpflin, schön, dass Sie Zeit für mich haben heute und für HR Info das Interview. Sie tragen einen großen Namen mit Schöpflin. Wenn Sie unterwegs sind, wie oft werden Sie eigentlich auf den Namen angesprochen?
Auf den Namen werde ich permanent angesprochen, was mich wirklich überrascht, denn ich war ja viele Jahre weg aus Deutschland. Und wenn ich jetzt nach diesen Jahren zurückkomme und mich in Berlin bewege oder in München, das heißt mit Menschen, mit denen ich geschäftlich zu tun habe oder im Hotel, dann heißt es immer Schöpflin. Dann sage ich, ja, Schöpflin. Da war doch mal bei meiner Großmutter oder bei meiner Mutter war da ein Katalog. Sind Sie das? Ich sage, zu diesem Verein gehöre ich. Ja. Also das begegnet mir permanent, muss ich sagen. Und muss sagen, hat mir auch in vieler Hinsicht sehr oft schon geholfen, weil einfach dadurch Türen aufgehen.
Sie haben es angesprochen, vielen Leuten ist der Name Schöpflin geläufig, immer noch. Die ganz große Zeit, die war in den 50er und 60er Jahren. Da gehörte Schöpflin zu den größten Versandhandelsmarken hier in Deutschland. Ihre Familie, Ihr Vater, Ihr Großvater haben sich für die Firma groß engagiert. Und Sie wurden sozusagen als, wie Sie selber sagen, als Nachfolger erzogen. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie wird man zum Nachfolger erzogen?
Die Nachfolge fing mit meiner Geburt an. Da ich der Erste in der dritten Generation war, das erste männliche Mitglied in der dritten Generation. Und mein Großvater, der eben Pionier des deutschen Versandhandels war, der dachte noch in Dynastien. Und mit meiner Geburt hieß es von meinem Großvater, aha, das wird der Nachfolger. Es gibt einen Unternehmer, das ist der Junge.
Woran hat er das gesehen? Einfach, weil Sie der Junge waren, oder?
Das ist der Vorteil der Erstgeburt als Männlicher in dieser Zeit damals. Ein Mädchen, ich habe eine ältere Schwester, aber die zählte, bei dem Großvater zählte die eigentlich nicht.
Und dann war klar, Sie zählten, Sie sollten das Unternehmen fortführen. Da hat sich der Großvater offenbar direkt für auch engagiert. Was wurde Ihnen speziell nahegebracht? Also wie wurden Sie zum Nachfolger herangezogen?
So direkt kann ich das auch nicht beantworten. Wissen Sie, Sie sind in einer Unternehmerfamilie und da scheidet sich schon der Weg von, sagen wir, den übrigen. Wir waren hier in unserer Region ein großes Unternehmen und damit auch ein bekannter Name. Und wir wurden dann auch immer so gesehen. Das fing schon damit an, wo wir wohnten. Wir wohnten hier in der, das hieß so schön, Villa Lindenhof.
Da schauen wir auch gerade drauf, ne? Also wir sitzen hier sozusagen auf Ihrem alten Grundstück, ein riesengroßer, wunderschöner Park mit alten Bäumen und schauen jetzt eben gerade aus einem neuen Gebäude Ihrer Stiftung auf Ihr altes Elternhaus.
Richtig. Und da gab es eben eine Toreinfahrt und da gab es einen Park und da gab es einen Zaun. Und wir wuchsen auf, muss ich leider gestehen, isoliert. Es gab mehr oder weniger die draußen und wir hinterm Zaun. Und das war sicherlich auch ein Manko unserer Eltern, dass die uns nicht unterstützt haben, hier Klassenkameraden aufs Gelände zu bringen. Sondern das war einfach irgendwie, also wir sind ein bisschen anders, obwohl wir ganz normal groß geworden sind. Wir sind nicht in Saus und Braus aufgezogen worden, sondern eigentlich sehr bescheiden. Aber trotzdem gab es diese Trennung.
Ich merke, dass diese Trennung Ihnen durchaus schwer gefallen ist, dass Sie im Nachhinein denken, Sie hätten da vielleicht lieber engere Verbindungen gehabt oder die Tür mehr aufgemacht.
Ja, da greife ich jetzt vielleicht etwas auf, was in einer späteren Frage kommt. Wir haben das Gelände ja in der Zwischenzeit geöffnet und da gibt es ein Kinderhaus und so weiter und verschiedene andere Einrichtungen. Und das ist ein richtiges Anliegen von meiner Schwester, meinem Bruder und mir natürlich, dass wir sagen, das ist doch eigentlich heute viel schöner, dass sich hier was tut, dass hier junge Menschen aufs Gelände kommen, Eltern aufs Gelände kommen und das Gelände lebt, was bei uns eigentlich nicht der Fall war.
Ich komme nochmal zurück auf die Erziehung hin zum Nachfolger. Sie haben gesagt, es wurde im Grunde genommen unterschieden zwischen Ihnen und den anderen. Gab es darüber hinaus auch noch bestimmte Dinge, die Ihnen nahegelegt wurden, wo man gesagt hat, im Aufwachsen, das musst du jetzt lernen, oder gab es Sonderunterricht für bestimmte Dinge, die von Ihnen einfach erwartet wurden, was man Ihnen auch vielleicht mitgeben wollte?
Ja, da kann ich am besten das mit einem Beispiel erklären. Man muss so 10, 11 Jahre alt gewesen sein. Wir hatten ja noch ein Kaufhaus in Hagen. Und da gab es das ursprüngliche Geschäft, was dann zum Kaufhaus wurde. Und daneben entwickelte sich das Versandgeschäft. Dieses Geschäft, dieses Kaufhaus war außerordentlich populär nach dem Krieg. Da kam das ganze Umfeld, 50, 60 Kilometer, alle kamen hierher. Und da sagte unser Vater oder mein Vater zu mir eines Tages, als ich so 10, 11 Jahre alt war, also jetzt hast du ja Ferien, die anderen gehen in Ferien, du stellst dich jetzt an die Türe, wo die Leute kommen und wo die Leute gehen. Und wenn die Leute kommen, dann sagst du Grüß Gott. Und wenn sie gehen, sagst du Dankeschön. Und das habe ich dann 4 Wochen lang gemacht. Und das hat mir fürs Leben was mitgegeben, weil ich überhaupt keine Angst vor dem Dienen habe. Ja? Sondern das war einfach, das wurde mir wirklich in den Schoß gelegt.
Sie wurden vorbereitet, ein, ich nenne es mal Versand-Imperium zu übernehmen. Da war der Weg schon vorgezeichnet. Und dann plötzlich war da, wo vielleicht mal ein Weg gewesen wäre, auf einmal ein Abgrund. Sprich, das Unternehmen wurde verkauft. Das heißt, dass der Vater sich wohl finanziell verhoben hätte und damit musste an den Konkurrenten verkauft werden. Wie hat der Vater Ihnen das erklärt?
Also Imperium, das ist schon mal hochgegriffen, aber immerhin, es war ein bedeutendes Unternehmen. Und der zweite Punkt, verkauft, würde ich auch sagen, es wurde nicht verkauft, sondern es wurde aufgefangen. Das heißt, die Arbeitsplätze wurden erhalten, aber für uns als Familie, die im Umkreis als sehr wohlhabend eingestuft wurde oder war, blieb eigentlich nur nach außen hin diese Fassade, aber selbst blieb da verhältnismäßig wenig übrig, sodass ich mich wirklich einfach gezwungen sah, also der Traum ist aus, du musst dich neu erfinden.
Da kommen wir gleich noch drauf. Mich würde trotzdem mal interessieren, wenn man auf der einen Seite so sehr auch auf sowas vorbereitet wird und auch so eine große Erwartungshaltung da ist, auch von Seiten der Familie. Und jetzt ist es so, sie waren bereit, aber es war nichts mehr da. Wie erklärt einem das ein Vater?
Tja, da wurde wenig erklärt. Das sind einfach Tatsachen. Und mein Vater, das muss ich sagen, hat mich mit einbezogen, obwohl ich ja gerade um die 20 Jahre alt rum war und hat mich auch zu der einen oder anderen Besprechung mitgenommen, damals mit dem Herrn Schickedanz von Quelle. Das war sicherlich eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich machte, aber eben auch eine demütigende, denn wir wurden aufgefangen. Es war nicht so, dass wir was zu verkaufen hatten, sondern für Schickedanz war das interessant, hier eben, was weiß ich, 1-2 Millionen zusätzliche Kundenadressen zu bekommen.
Jetzt sind Sie ja zum Studium dann nach Frankreich gegangen und auch noch in die USA. Das heißt, Sie haben Deutschland und auch Lörrach den Rücken gekehrt. Ist das der Situation geschuldet, dass man gesagt hat, ich brauche einen Neuanfang und ich muss das einfach alles hinter mir lassen?
Im Nachhinein, da kann ich das versuchen zu erklären oder besser, oder ich kann das erklären, weil ich es jetzt selbst verstehe. Das war einfach eine Reaktion aus der Situation heraus. Im Nachhinein würde ich sagen, das war ein Reflex, dass ich sagte, ich muss hier weg. Denn hier kann ich, wie soll ich hier weitermachen? Ja, das Unternehmen gibt es nicht mehr oder jedenfalls wir hatten keinen Einfluss mehr. Ich muss mich neu erfinden und da war, sagen wir, so weit weg wie möglich, wo ich keinen familiären Ballast mit mir rumzutragen hatte. Das war wahrscheinlich das Einfachste. Und so habe ich mich entschieden, nach einem Semester Freiburg, einem Semester in Aix-en-Provence in Frankreich, dann zu sagen, ich gehe zum weiteren Studium nach den USA und habe dann dort auch eben das Studium fertig gemacht.
HR Info, das Interview mit Hans Schöpflin. Er ist Versandhandelserbe des Hauses Schöpflin. Er ist Investor, er ist Stifter und heute im Gespräch mit HR Info, das Interview. Sie hatten vorhin gesagt, ich musste mich neu erfinden. Wie haben Sie sich da neu erfunden?
Ich habe dann entschieden, eben zu studieren, um einfach hier eine Basis zu schaffen. Und mit diesem Studium in den USA, als ich dann zurückkam, war ich hier anders als meine anderen Kollegen und Freunde, also Studienkollegen, die eben nur in Deutschland waren. Ich war was Besonderes. Es war eine Zeit, wo die Amerikaner hier in Europa sehr aktiv waren, unternehmerisch. Und so bin ich eben hier auf Seiten der Amerikaner ins Geschäft gekommen, sozusagen. Das war mein erster Job, war bei einer amerikanischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Das heißt, Sie sind zunächst nach dem Studium hier zurückgekommen nach Deutschland, haben dann aber gleich bei einem amerikanischen Unternehmen angeheuert. Und Sie wurden ja dann da wiederum rausgeholt von einem Deutschen, der Mannmobilia betreibt. Und das kennen wir ja heute noch, immer noch ein großer Name in dem Bereich. Und Sie sollten für den Herrn Mann das Geschäft aufbauen in den USA. Also dann ging es wieder zurück in die USA. Was haben Sie denn in den USA gefunden, was man hier in Deutschland nicht mehr finden konnte? Das ist ja auch ein Stück weit Ihre neue Heimat geworden.
Das hat mir natürlich sehr entsprochen. Das gab für mich überhaupt gar keine Diskussion zu sagen, nee, willst du lieber in Deutschland bleiben oder USA? Das war Anfang der 70er Jahre. Zu der Zeit war eben Amerika noch ein hochinteressantes Land. Das war noch immer das Land aller Möglichkeiten. Und letztlich kann ich sagen, jeder, der das hörte, du gehst darüber, die waren alle irgendwo neidisch, ja. Aber von nichts kommt nichts. Ich habe ja auch was riskiert.
Sie haben in verschiedenen Unternehmen dort im Einzelhandel gearbeitet, meistens im Management, hatten vorher ja auch in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, haben wir darüber gesprochen. Das heißt, sehr erfolgreich, aber als Angestellter, also für andere gearbeitet. Vorgesehen war für Sie eigentlich die eigene Unternehmerkarriere. Haben Sie jemals überlegt, ich will wieder selber was gründen, selber ein Unternehmen auf die Beine stellen oder waren Sie ein gebranntes Kind?
Gebranntes Kind mag ein Begriff sein, der stimmt, aber ich würde es vielleicht anders formulieren, dass ich einfach die Erfahrung des Tagesgeschäftes und die Probleme, die damit verbunden waren, die habe ich sehr wohl gesehen und die Abhängigkeit und die Verantwortung, die man eben mit übernimmt. Und da gibt es permanent Probleme. Nun hatte ich sicherlich, naturbedingt, hatte ich ein gutes Verhältnis zu Zahlen. Und das war das andere. Also ich habe auf der einen Seite habe ich gelernt, mit Menschen umzugehen, sicherlich auch zu führen und an großen Entscheidungen mitzuwirken, um zu sehen, was ist denn wirklich wichtig, Konzepte, Strategien und auf der anderen Seite eben die Erfahrung mit Zahlen. Und insofern glaube ich, dass der Weg zum Venture Capitalist eigentlich für mich zumindest ein sehr logischer war, nicht eben in ein einzelnes Unternehmen reinzugehen, sondern eben meine Fähigkeiten. Darauf kommt es doch an, dass man merkt, was liegt einem, wo kann man was, dass man darauf aufbaut und nicht meint, man müsste jetzt unbedingt das machen, was andere erwarten.
Sie haben in den USA, Sie haben es, glaube ich, selber auch mal so bezeichnet, den amerikanischen Traum gelebt, waren mit Ihrer Familie, auch mit drei Kindern dort vor Ort, haben sehr viel gearbeitet, haben, so hörte sich es zumindest an, erfolgreich auch Geld verdient. Dann kam ein ziemlich harter Schicksalsschlag Mitte der 90er Jahre. Da haben Sie Ihren Sohn verloren. Vielleicht sagen Sie oder erzählen Sie mir einfach, was Sie erzählen möchten. Weil wir haben darüber geredet, dass es natürlich ein Wunderpunkt ist, über den man nur bedingt sprechen möchte. Von daher meine Einladung, sagen Sie uns doch, was Sie uns da sagen möchten.
Wirklich sehr gerne, denn vielleicht kann das anderen helfen, mit so einer Situation umzugehen. Wissen Sie, wenn Ihr Kind, in unserem Fall unser Sohn, über eine Überdosis Drogen stirbt, dann fragen Sie sich natürlich schon, was lief da schief? Und da passiert sehr vieles in einer Familie. Da gibt es dann Schuldzuweisungen, die der eine macht und der andere vielleicht gar nicht versteht und umgekehrt. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich natürlich persönlich gefragt, welche Fehler hast du gemacht? Und das kam auch über die Vorwürfe raus, ja, du warst ja nie da, wenn es kritisch war und so weiter. Und da musste ich sagen, ja gut, für mich war, sagen wir, der Erfolg immer wichtiger vielleicht als die Familie. Das muss ich mir selbst eingestehen. Vielleicht auch erklärbar aus der Geschichte raus, nicht? Dritte Generation, normalerweise sagt man, erste Generation baut auf, zweite erhält, dritte vertut. Ich hatte vielleicht das Glück, dass mein Vater es zwar nicht vertan hat, aber nicht gehalten hat. Und so bin ich in der dritten Generation zur ersten Generation wieder geworden. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich dann eben gefragt, ja, was heißt das? Was heißt das für dein Leben? Willst du einfach nur so weitermachen, weiter finanziell erfolgreich sein, mehr oder weniger ein Kumulationsmodell verfolgen, wo man am Ende sagen muss, ja gut, also Geld hat er verdient, aber was hat er denn sonst noch geleistet?
War das denn eine Phase, die Monate angedauert hat? Also im Grunde genommen so ein Prozess, wo Sie sich auch mal rausgezogen haben und gesagt haben, ich muss jetzt erstmal nachdenken über mein Leben und dem eine neue Richtung geben? Oder war das eher was, was so unterschwellig mitlief, während Sie vielleicht weiter zur Arbeit gegangen sind, um den Schmerz vielleicht auch zu vergessen?
Ja, irgendwo ging das Geschäft natürlich weiter, aber um Ihre Frage zu beantworten, es waren wirklich 2 Jahre der Sinnfindung. Von 95 bis 97, da habe ich mich also mit verschiedensten Fragen befasst. Unter anderem habe ich da die Tür zum Buddhismus gefunden und hatte da wirklich ganz fantastische Erfahrungen, wo ich Leute traf, die ich nie in meinem Leben getroffen hätte. Und so wurde aus einer Tragödie, wurde dann letztlich für mich eine Chance, dass ich mich wirklich, sagen wir, als Unternehmer hier besinnen konnte auf Werte und dann eben den Schritt zur Philanthropie ganz bewusst tun konnte.
Sie haben ja dann 2001, da konnte man den Schritt zur Philanthropie dann ganz deutlich sehen, 2 Stiftungen gegründet. Eine in den USA, eine hier in Deutschland. In Deutschland ist es die Schöpflin-Stiftung. Das Motto beider Stiftungen ist, alles fließt nach Heraklit. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. All things flow, all things change oder alles fließt, alles ändert sich. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, weil ich das auch schon im Geschäftlichen so erlebt habe, dass sich die Dinge immer verändern und in der Änderung, ja, die Veränderung, die Chance liegt. Und dasselbe dann eben auch im gesellschaftspolitischen Kontext, wo ich mich über die Stiftung engagieren wollte. Wenn ich nicht an die Veränderung glaube, an was soll ich dann glauben?
Hi Info, das Interview heute mit Hans Schöpflin. Er ist Stifter, er ist Unternehmer und ist Erbe des Versandhandelsunternehmens Schöpflin. Sie haben gesagt, Sie haben sich nochmal neu aufgestellt, nochmal dem Leben nochmal eine ganz neue Richtung gegeben über den schweren Schicksalsschlag, den Sie hatten. Wir haben versucht, über die Stiftung oder versuchen das nach wie vor, über die Stiftungen was zurückzugeben. Welches Projekt ist Ihnen denn jetzt hier am wichtigsten? Sie sind relativ vielfältig hier auch unterwegs.
Ja, um in technischer Art und Weise zu antworten, wir haben zunächst mit einer operativen Stiftung angefangen, indem wir das Zentrum für Suchtprävention in der Villa, wo wir groß wurden, etabliert haben. Da haben wir inzwischen 10 Leute, die sich mit Prävention beschäftigen. Das sind also nicht nur Drogen, sondern da gehört Alkohol dazu, da gehört Tabak dazu, da gehört inzwischen auch die Internetabhängigkeit dazu oder digitale Abhängigkeiten. Das war das erste Projekt, das wir 2002 anfingen und das inzwischen eben sich weitestgehend selbst finanziert, indem wir eben Arbeit leisten, die von der öffentlichen Hand, sei das lokal oder sei das auf Landesebene bis hin zur Bundesebene anerkannt wird, hier aufgebaut haben. Das ist ein ganz wichtiges Projekt, da kommen andere dazu, aber seit meiner Rückkehr nach Deutschland habe ich entschieden, dass ich hier die Förderstiftung, also operativen Stiftung, wo sie selbst Programme entwickeln, im Gegensatz zu einer Förderstiftung, wo sie andere Dritte fördern. Das heißt, hier wieder das unternehmerische Konzept vom Venture Capital her, dass wir die richtigen Partner suchen müssen. Denn letztlich hängt alles von den Menschen ab. Ja?
Das heißt, wir hatten die Suchtprävention, hatten Sie als erstes Projekt gestartet, vermutlich natürlich auch sozusagen in Angedenken an Ihren Sohn. Mittlerweile, was Sie jetzt sagten, diese Finanzierung von Unternehmen, die sich engagieren für gesellschaftliche Gerechtigkeit, für fairen Handel und so weiter. Das ist jetzt quasi die Weiterentwicklung. Gerade in dem Bereich Freihandelskritik, da sind Sie ja sehr aktiv. Da unterstützen Sie ja relativ aktiv. Warum ist das so? Denn Sie kommen ja im Grunde genommen, waren Sie lange Jahre in den USA, die das zumindest in den letzten Monaten noch sehr vorangetrieben hatten. Sie selber sind auch Unternehmer, viele Unternehmer treiben das auch eher voran, das Abkommen. Und die Kritiker daran sind ja eher so die Verbraucherschützer dieser Welt, die da angesiedelt sind. Warum haben Sie so einen Schwenk gemacht?
Also Sie sprechen hier das TTIP an, das Freihandelsabkommen zwischen USA und Europa. Gegen freien Handel habe ich überhaupt nichts. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, dann geht es eben hier nicht nur um Handel, sondern da geht es um viel mehr. Letztlich geht es hier um die Demontage unserer Demokratie. Ein großes Wort, mögen Sie sagen, aber inzwischen haben das sehr viele andere auch gesehen und verstanden. Es geht hier einfach um die Großkonzerne, die Transnational Corporations, die letztlich die Politik und die Politiker zu Erfüllungsgehilfen für sich selbst machen wollen. Und wie machen sie das? Das machen sie über ein ausgeklügeltes System von Lobbyisten und eben entsprechenden Anwaltskanzleien, die sich sonst niemand eben leisten konnte. Das heißt, unterm Strich, mir geht es wirklich um Fairheit, mir geht es um Transparenz, mir geht es um Bürgerrechte. Ich wehre mich einfach gegen die Partikularinteressen der Großindustrie.
Wir sitzen hier im sogenannten Haus der Unruhe. Hier ist ein großer Raum mit einer Bühne. Hier finden Podiumsdiskussionen statt. Hier finden kritische Theaterstücke statt. Sie möchten das als einen Raum des Austauschs haben. Welche Form von Unruhe möchte der Stifter Hans Schöpflin denn hier stiften mit diesem Haus der Unruhe?
Wir wollen einfach das Bewusstsein wecken, Fragen zu stellen, kritische Fragen zu stellen und nicht einfach nur das zu schlucken, was so allgemein präsentiert wird, in der Presse präsentiert wird, im weitesten Sinne, sondern einfach kritisch, gesellschaftspolitisch kritisch hinterfragen. Und so haben wir beispielsweise, wir haben schon verschiedene Reihen gemacht, sei es über die Massentierhaltung, sei es zu Fragen der Flüchtlingskrise, sei es zu Fragen eben Krieg im weitesten Sinne und eben auch TTIP als Beispiel, ja, wo es einfach um demokratische Grundprinzipien geht. Das sind Dinge, die nicht sehr populär sind, zumal in der Regel von anderen Gruppierungen eher vertreten werden, als wenn sie als Unternehmer sich engagieren, ja. Damit sind sie irgendwo Außenseiter und man fragt sich, ja, was will denn der eigentlich? Ja? Er verdient ja noch immer Geld, aber wieso soll das exklusiv sein?
Mit der Unruhe, die Sie mit Ihrer Stiftung und auch mit dem Haus der Unruhe im positiven Sinne erzeugen oder auch erzeugen wollen, wenn Sie da mal eine Bilanz ziehen, haben Sie das Gefühl, dass diese Unruhe oder auch diese Neuausrichtung in Ihrem Leben Ihnen selbst mehr Ruhe gebracht hat?
Ich glaube, ich bin kein Mensch der Ruhe. Ich brauche selbst die Unruhe, weil ich halte das für die beste Lebensversicherung. Solange ich motiviert bin und andere mich fordern, in was auch immer welcher Form, ist das für mich das größte Vergnügen. Ich möchte mich nicht zur Ruhe setzen. Das ist ein Privileg, wenn Sie nicht Arbeitnehmer sind, wo es dann plötzlich heißt, jetzt sind Sie 65, jetzt geht es ab in die Pension. Mich kann keiner pensionieren.
Mir ging es auch eher um so eine seelische Ruhe.
Seelische Ruhe, das ist eine schwierige Frage. Da gibt es ja den alten Spruch, man muss sich weiter bemühen, ja, aber ob man ankommt, wer immer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen. Vielleicht falle ich in die Kategorie rein, aber bin noch nicht angekommen.
Herr Schöpflin, ich wünsche uns allen, dass wir ankommen und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war HR Info, das Interview heute mit Hans Schöpflin. Mein Name ist Heidi Radwilas und wenn Sie das Interview noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das unter hrinforadio.de.